Altes Gesicht.
Ich bin so froh, dass ich auch jetzt hier das neue Studio sehe. Das ist wirklich toll. Gleich mit meiner Lieblingsrubrik, wie ihr alle wisst, ja, die Fragestunde.
Genau, man muss auch sehen, früher war es ja auch so, da, wenn man irgendwie einen Urlaub geplant hat, ist man vorher ins Solarium gegangen, damit man beim Urlaub schon braun war, ja. Weil man will ja nicht weiß am Strand sitzen. Ja. Also das ist auch, das ist was sich Gott sei Dank gewandelt hat.
Fasting Mimetic, also dem Fasten eine nachahmende Diät. Ja? Das heißt, man hat quasi die Effekte des Fastens und isst aber etwas.
Man kann natürlich auch ein Blutbild machen, was
1500 Euro kostet.
Ganz
so, wie
genau.
Ich das gern mache.
Ganz genau. Ob es eine Zeitspanne gibt zwischen dem Sonnenbrand und dem Auftreten von Hautkrebs, ob es da eine definierte Zeitspanne gibt.
Da haben wir noch einen wissenschaftlichen Weg zu gehen, einen Mountain to climb, würde ich sagen. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Hause. Hallo Dominik.
Hallo Mario.
Altes Gesicht.
Ich bin so froh, dass ich auch jetzt hier das neue Studio sehe. Das ist wirklich toll geworden.
Ja, von der Optik auf jeden Fall super ähnlich zum alten Studio.
Aber mit noch viel mehr Heimatatmosphäre im Molecular Office hier.
Absolut.
Fantastisch.
Und weniger Folgen auf einmal.
Ja.
Mehr Fokus auf eine Folge.
Das stimmt. Na, wirklich, wirklich toll geworden. Und ich freue mich auf die erste Aufnahme hier mit dir. Gleich mit meiner Lieblingsrubrik, wie ihr alle wisst, ja, die Fragestunde.
Ganz
wo
genau.
Wo wir beantworten, was euch wirklich beschäftigt.
Ganz genau. Sechste Folge schon. Es sind jetzt einige Fragen zusammengekommen. Die letzte Fragen-Episode ist ja schon ein bisschen her.
Mhm.
Wir haben wieder fleißig gesammelt und ein bisschen was zusammengefasst auch, damit wir nicht jede Frage irgendwie einzeln, wenn es eh ums gleiche Thema geht, nochmal vorlesen müssen. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein.
Perfekt. Also wir haben die erste Frage von Britta vorliegen.
Ganz genau, da geht es um Sonne. Da hattest du ja mal eine, glaube ich, relativ ausführliche Folge darüber gemacht, beziehungsweise sogar zwei Folgen. Es war einmal um die Vorteile von Sonnenlicht und einmal die Nachteile von Sonnenlicht.
Klarerweise, aber die Sonne, die brauchen wir zum Leben. Daran führt kein Weg vorbei, aber wir wissen auch, dass die Strahlung, die die Sonne abgibt, Gesundheitsprobleme auslösen kann. Und ja, jeder weiß mittlerweile, der Sonnenbrand ist nichts Gutes. Aber die Britta hat sich noch ein bisschen genauer damit befasst und möchte alle möglichen Details von uns hierzu erläutert haben. Und
genau.
Das machen wir natürlich gern.
Vielleicht zur Einleitung. Die Britta hat uns geschrieben, sie ist 53, hat einen helleren Hauttyp, also Hauttyp 2 hat sie gemeint, eben auch mit Sommersprossen, zwar guter Bräunung. Und sie war früher viel im Solarium, wie es ja so üblich war, wenn wir jetzt irgendwie 20, 30 Jahre zurückschauen. Da ist man halt einfach zum Spaß und als Hobby ins Solarium gegangen. Und jetzt fragt sie sich, ob es denn grundsätzlich, vielleicht starten wir gleich mit dem ersten Teil, ob es denn einen Unterschied gibt, in welcher Phase des Lebens man sich einem Sonnenbrand aussetzt. Also ist es problematischer, später, früher, in der Mitte des Lebens? Mhm. Was sagst du da dazu?
Ganz klar ist, Sonnenbrand ist nie gut. Das ist also völlig logisch. Also wir müssen vermeiden, einen solchen zu bekommen. Sie ist Fitzpatrick Hauttyp 3 hier nach eigenen Angaben, also auch empfindlich. Ja. Aber generell gilt, dass Sonnenbrände im jungen Alter, also im Kindheitsalter, natürlich noch einmal besonders schlecht sind, weil es kumuliert ja auch über das ganze Lebensalter unsere Sonnenexposure, also unsere Zeit, die wir der Sonne ausgesetzt sind, wird ja eh immer mehr. Und wenn wir natürlich schon mit so einem starken Hit starten, einem starken, Impact an unserem Genom, weil was die Sonne ja auch macht mit ihrer Strahlung, ist natürlich Schäden an unserer DNA hervorzurufen, dann ist das natürlich quasi schon ein da starten wir schon in der hinteren Reihe des Feldes ins Leben. Das ist natürlich besonders ungünstig. Noch dazu bekommen wir leichter Sonnenbrände und schwere, wenn wir Kinder sind, weil unsere Haut ist deutlich dünner als die eines Erwachsenen. Das Ganze wird dann wieder spannend, auch wenn wir älter werden, weil dann wird die Haut auch wieder dünner. Also besonders ältere oder besonders junge Menschen sind da anfällig. Also mit kurzen Worten, es ist deutlich schlechter, wenn man einen Sonnenbrand als Kind bekommt, als wenn man den bekommt, wenn man älter ist, also erwachsen ist.
Das heißt, mit den 20ern und 30ern hat sie sich noch einen, unter Anführungszeichen, relativ guten Zeitraum ausgesucht, um sich einen Sonnenbrand zu holen. Obwohl, wie du schon gesagt hast, Sonnenbrand ist natürlich immer schlecht. Also da braucht man nicht drum herum reden.
Richtig. Und ich glaube, ich erwähnte auch, dass sie im Urlaub als junge Dame öfter sich verbrannt hat. Und das war damals natürlich nicht so ein großes Thema. Ja, aber es ist, wie gesagt, für Kinder besonders relevant, also ganz stark die Sonne natürlich zu respektieren. Ja,
und
zu meiden
auch, genau, geht. Man muss auch sehen, früher war es ja auch so, da, wenn man irgendwie einen Urlaub geplant hat, ist man vorher ins Solarium gegangen, damit man beim Urlaub schon braun war, ja. Weil man will ja nicht weiß am Strand sitzen. Also das ist auch, das ist was sich Gott sei Dank gewandelt hat. Also die Einstellung gibt es heute nicht mehr, aber so war es halt früher. Und was das dann für Folgen hat, das weiß man halt dann auch erst später. Ist ja nicht nur, dass man irgendwie einen Sonnenbrand hat, es gibt ja auch diese Altersflecken, Sonnenflecken und so weiter und so fort.
Ja, du sprichst was Wichtiges an, was eigentlich das nächste Fragenteil hier ist. Kann man denn die Sonnenschäden wieder gut machen, wenn man sich gesund ernährt und andere Maßnahmen ergreift? Ist das überhaupt reversibel sozusagen? Das eine, was ja immer im Raum steht, ist natürlich Sonnenbrand, Sonnenexposition löst Krebserkrankungen aus. Aber es ist schon auch, wie du gerade sagst, die Optik auch ein Thema. Also die Ästhetik, die Altersflecken und natürlich dieser Elastizitätsverlust auch. Also es wird ja ganz stark das Elastin auch zerstört in der Haut. Das heißt, diese fotogealterte Haut, Photoaging betroffene Haut, die ist typischerweise ledrig, hat kaum Spannkraft und das ist natürlich auch ein ästhetisches Problem. Und viele Leute versuchen mit allen möglichen Ästhetikmaßnahmen auch das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und da gibt es natürlich das Tretinoin, also dieses Vitamin A-Derivat, das kann man natürlich als Creme verwenden, das wird dann schon etwas besser. Da gibt es ganz gute Studien dazu, wo man sieht, dass das schon die Hautarchitektur wieder verbessert und diese Photoaging, also diesen Fotoschaden teilweise beheben kann. Aber natürlich nicht zu einem kompletten Ausmaß, also nicht komplett wiederherstellen kann man das nicht. Und dann gibt es auch neuere Sachen, wo man zum Beispiel in Studien probiert hat, stammzellreiche Cremen aufzutragen, ja, also so Emulsionen aus zellulären Bestandteilen, und auch das hat geholfen. Aber was aus meiner Sicht eine wichtige Maßnahme sein kann, ist Laserbehandlung. Es gibt spezielle Lasergeräte, die hier Verbesserungen schaffen können. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, wenn der Fotodamage hart da ist, dann sind einfach Strukturmoleküle in der Hautarchitektur zerstört und das wird auch nicht sich mehr komplett reversieren lassen.
Das ist auch das, was man sich in Studien ja auch angeschaut hat. Da gab es jetzt, zumindest ich habe nichts gefunden, wenn es darum ging, man schaut sich Leute an, die vor 20, 30 Jahren Sonnenbrand oder viele Sonnenbrände hatten, ob sich das dann über die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre dann irgendwie wieder zurückbildet oder wiederholt. Sowas gibt es halt schlichtweg nicht. Aber was man sich eben angeschaut hat, sind diese ganzen Treatments, wie du schon gesagt hast, eben mit Retinoiden oder mit Lasern oder ich glaube, teilweise wird auch irgendwie Microneedling gemacht, irgendwas in die Richtung. Da hat man schon den einen oder anderen Erfolg, sage ich jetzt mal, erzielt. Und der nächste Teil, also die Frage besteht eigentlich aus vier Teilen. Und der nächste und dritte Teil war eigentlich, ob es eine Zeitspanne gibt zwischen dem Sonnenbrand und dem Auftreten von Hautkrebs. Ob es da eine definierte Zeitspanne gibt. Sind das irgendwie, wenn es 40 Jahre später noch nicht aufgetreten ist, ist man dann safe oder kann das auch schon 10 Jahre später sein? Das hätte die Britta jetzt noch interessiert.
Also einen definierten Zeitraum gibt es hier nicht. Was eben die Sonnenstrahlung macht eben DNA-Strangbrüche, Mutationen, und das kann natürlich dann eben im schlimmsten Fall zu Krebs führen. Melanom hier, der schwarze Hautkrebs, ein durchaus bedrohliches Krankheitsbild. Man kann leider sich nicht sicher fühlen, wenn einige Dekaden vergangen sind zwischen den Sonnenbränden und man ist immer noch nicht krebskrank. Es kann auch später auftreten, aber wie gesagt, das ist immer ein individualisiertes Risk-Profile, ein Risikoprofil für jeden Patienten. Also jeder hat ein unterschiedliches Risikoprofil und auch jeder hat andere sozusagen körperinterne Möglichkeiten, diese vielleicht DNA-Strangbrüche oder diese Schäden irgendwie zu kompensieren. Das heißt, jetzt einer verträgt sozusagen Sonnenlicht vielleicht besser als ein anderer, das ist hochindividuell. Man weiß aber zum Beispiel, dass in Kulturen, Gesellschaften wie in Australien, ja, das ist ein Beispiel, was man immer wieder nennt, Australien hat extrem hohe Hautkrebsraten, weil Australien ist extrem sonnig und ist besiedelt worden von westeuropäischen Siedlern hauptsächlich. Ne? Also da weiß man, dass die Leute, die eben normalerweise nicht so viel Sonnenlicht ausgesetzt sind, wenn die dann in Australien natürlich diesen Kontinent besiedelt haben, die haben wahnsinnig hohe Raten an Krebs entwickelt. Also Hautkrebs in Australien ein Riesenthema. Das heißt, man sieht ganz klar, da gibt es natürlich den Zusammenhang, der ist zweifellos. Aber es gibt jetzt nicht die Zeitspanne, die man hier nennen kann.
Und das bringt uns vielleicht gleich zum vierten Punkt, und das war eben dieses Tretinoin, was du schon angesprochen hast. Das verwendet die Britta nämlich auch seit circa 4 Jahren. In einer relativ ja, glaube ich, gängigen Formulierung mit 0,1% Gehalt als Creme. Und ja, was bringt das Tretinoin?
Also wir haben vorher erwähnt, definitiv eine Linderung des Fotoschadens. Das heißt, wir erwarten uns hier verbesserte Hautqualität, verbesserte Hautarchitektur. Allerdings eine krebsvorbeugende Wirkung oder so etwas, da gibt es keine klassischen Studien dazu, die das zeigen. Also das ist natürlich irgendwo die Hoffnung, wenn wir die Hautqualität verbessern, dass wir auch auf diesen Sektor der Krankheit einwirken, also Krebsentstehung, aber dazu liegt leider nichts Stichhaltiges vor. Aber ich würde mal auf jeden Fall sagen, es schadet nicht. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Also die Behandlung der Haut, der sonnengeschädigten Haut durch Tretinoin, durch Vitamin A-Derivate ist sicherlich nichts Problematisches, sondern im Gegenteil positiv.
Ich habe auch ein bisschen nachgelesen und das ist, wie du sagst, es gibt so ein paar, ja nicht eigentlich nur ein paar, sondern sogar sehr viele Studien, die sich Retinoide generell, Tretinoin ist ja eigentlich nur eine Form von einem Retinoid, auch angeschaut haben, was das mit der Haut auch macht. Und manchmal hat man ganz gute Effekte gesehen, manchmal hat man auch gar nichts gesehen, wenn es jetzt um diesen präventiven Effekt ging. Manchmal hat man es mit Kombinationstherapien versucht, da hat man 5-Fluorouracil dazu gemischt, das ist aber ein Chemotherapeutikum, also ist jetzt nichts, was man einfach so irgendwo kaufen kann und schon gar nicht irgendwie ohne Verschreibung oder ohne irgendwie ein Rezept von einem Hautarzt oder vielleicht auch einen plastischen Chirurgen wie dir. Und genau, also da macht sie deiner Meinung nach auf jeden Fall was Gutes, wo es zumindest definitiv auch Evidenz dafür gibt.
Ja.
Und genau, wichtig ist eben weiter, vor allem wenn man auch Vitamin A Salben und Cremen verwendet oder Serien verwendet, dass man auch wirklich die Sonne meidet.
Unbedingt.
Weil man sich sonst einen doppelten Schaden holt.
Ja, richtig, weil die Haut wird dadurch empfindlicher durch diese Behandlung. Und wenn man dann natürlich in die Sonne geht, dann ist es wirklich ein besonders schwieriges Problem dann. Also das sollte man vermeiden. Definitiv, ja. Gut.
Dann hoffe ich, dass wir die Fragen von der Britta recht gut beantwortet haben soweit. Wenn es noch Folgefragen gibt, dann
intensive
Mail, podcast@beyondlifespan.de oder halt kommentieren. Das geht immer.
Intensive Sonnendiskussion zur kalten Jahreszeit. Aber so sind wir wieder voll vorbereitet für den Sommer dann zumindest.
Genau, dann gibt's ein paar wichtige Insights jetzt. Zweite Frage, das war ein YouTube-Kommentar. Da ging es wieder um das allzeit populäre Thema NMN und wie man es einnehmen sollte. Und da war die Frage, ob es denn stimmt, dass man NMN, die Person hat hier gesprochen von 1 bis 1,5 Gramm, 20 Minuten unter der Zunge lassen sollte und es dann runterschlucken lassen sollte, ob das denn die ideale Variante wäre, um das einzunehmen.
Ja, hier gibt es natürlich viele Berichte der Biohacking-verrückten Welt, die natürlich sich damit wirklich stark beschäftigt. Es gibt hier aber keine Studien, die irgendwie zeigen, dass das jetzt wahnsinnig viel besser bioverfügbar ist oder so, wenn man das unter die Zunge gibt. Ich werde das tatsächlich auch immer wieder gefragt. Grundsätzlich, wenn man das schafft, das zu machen, es schmeckt ja jetzt nicht wahnsinnig gut, aber auch nicht jetzt wahnsinnig schlecht. Also man kann das schon auch sublingual, wie man hier medizinisch gern sagt, verwenden. In der Theorie ja, müsste es eigentlich sehr gut aufgenommen werden, sublingual, weil es gibt natürlich aus der Pharmakologie andere Beispiele, Nitro zum Beispiel und so weiter, wo man sieht, dass das wirklich besser bioverfügbar ist, also schneller, sagen wir eigentlich schneller bioverfügbar ist, weil es ja den First-Pass-Effekt des Darms und des Magens natürlich hier umgeht, direkt über die Schleimhaut absorbiert wird. Also in der Theorie könnte es durchaus sein, dass es irgendwie besser, schneller in den Organismus gelangt, sublingual, aber Daten gibt es dazu nichts. Deswegen, ich würde das jedem freistellen. Also wenn einer das schafft und das ist für ihn angenehm oder nicht zu unangenehm, dann gerne, spricht nichts dagegen.
Das kommt, glaube ich, vor allem aus vielen verschiedenen Podcasts von, sage ich jetzt mal, bekannten Leuten aus der Longevity-Szene, Biohacking-Szene, Influencer in dem Bereich, die halt sagen, dass sie es eben sublingual lieber nehmen. Es gibt keine einzige Studie dazu, die sich das jemals angeschaut hat. Zumindest haben wir keine gefunden.
Ja.
Und alles andere ist in der Theorie ganz spannend, dass so eine technische Herleitung, weil es bei anderen Stoffen funktioniert, wieso soll es dann hier nicht so sein?
Ja.
Aber ja, wie gesagt, Evidenz gibt es keine.
Na, man muss einfach hier ganz klar sagen, NMN ist kein Arzneimittel. Ja, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel in manchen Legislaturen, in anderen ist es Chemikalie, ist auf jeden Fall kein Arzneimittel, das steht fest. Und damit werden solche Dinge nicht so stark studiert, weil bei Arzneimitteln muss man diese Bioverfügbarkeiten, diese verschiedenen Darreichungsformen einfach ganz genau evaluieren. Da gibt es die klinische Pharmakologie, die das nur macht. Das ist der Beruf dieser Ärzte. Und daher ist jetzt hier sozusagen ein bisschen eine Wissenslücke auch noch da. Aber also ich kann nur sagen, wenn einer das gerne machen möchte, bitte. Aber es ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht notwendig zum Beispiel, dass die Wirkung erzielt wird. Es geht auch per Oral, also ganz normal als Pulver oder auch Kapsel, müsste es genauso funktionieren.
Wir haben, wenn es jetzt um NAD generell geht oder um NAD Plus, haben wir ja auch in der letzten Fragenfolge, in der fünften, auch schon drüber gesprochen, wie das ist, wenn man es subkutan spritzt. Das war auch eine Frage von einem Zuhörer, von Michael, wenn ich mich richtig erinnere, der auch gefragt hat, was es da für Evidenz gibt. Mhm. Ich glaube, es wird auch manchen Studien untersucht hinsichtlich Parkinson. Mhm. Da geht es auch in diese Richtung, aber halt eben um NAD selber, also das ganze Molekül. Da, wen es interessiert, gerne nochmal reinhören in die letzte Fragenfolge. Dritte Frage, Moritz. Den Moritz hat interessiert dieses Thema Senolytika und da im speziellen Fisetin, weil da hattest du ja auch mal über dieses Mayo Clinic Protokoll geredet und dieses Hit and Run Protokoll. Und der Moritz wollte jetzt nochmal bestätigt haben, ob es die richtige Methode ist, wenn man 1500 Milligramm, das ist ja doch eine ganz, ganz stattliche Dosierung, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einnimmt und ob das so passt, ob es weniger sein soll, ob es mehr sein soll, wie da das richtige Protokoll wäre.
Ja, hier ist es auch einfach so, das ist jetzt das Mayo-Protokoll. Ja. Die verwenden das so, die haben ja klinische Studien laufen für alle möglichen Indikationen, also das heißt für alle möglichen Krankheitsbilder. Da geht es jetzt hier wirklich um die Anwendung von Senolytika, um Krankheiten zu behandeln. Ja. Da wird das so verwendet, daher ist es natürlich irgendwo schon Benchmark, ja, also das hat natürlich irgendwo Gewicht, weil die haben sich das natürlich auch nicht einfach aus den Fingern gesaugt, sondern die haben das wieder aus der Grundlagenforschung natürlich auch extrapoliert, sage ich mal. Und wenn ich das verordne, auch in der Langlebigkeitspraxis, dann verwende ich tatsächlich auch dieses Mayo-Protokoll, was ich den Patienten empfehle. Auch hier wieder die Frage, ist nur das sinnvoll oder ist es auch möglich, das anders zu geben? Ich bin der Meinung, es ist auch möglich, dass man das anders einnimmt, aber das scheint halt eine effektive Version zu sein, die jetzt wirklich in größer angelegten Studien auch evaluiert wird. Da ist zwar das Ergebnis noch abzuwarten, aber das ist natürlich schon irgendwo ein Hinweis, dass das zumindest realistische Effekte hier zeigen kann oder dass das zu erwarten ist. Ich weiß, dass zum Beispiel andere Protokolle auch täglich Fisetin verordnen. Also habe ich auch oft schon gehört. In natürlich dementsprechend geringerer Dosierung.
Genau. Ja.
Also ich glaube, senolytische Therapie in sein Supplement-Stack zu inkludieren, ist extrem sinnvoll. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Muss ja nicht auch nur Fisetin sein. Es gibt ja mehrere Senolytika. Denkt an Quercetin, was eine starke senolytische Komponente hat. Ja, dann gibt es Langkornpfeffer zum Beispiel. Ist nicht so bekannt, aber hat auch solche Funktionen. Also sowas müsste man vielleicht sich einmal ansehen, aber wir haben jetzt auch noch nicht den mega soliden Labortest für den Status der senolytischen Therapie oder für die Belastung mit seneszenten Zellen, ja, und daher ist es immer noch ein Feld, sage ich jetzt einmal, ein Bereich der Langlebigkeitsmedizin, wo man noch sehr, da ist man noch im Trial-and-Error-Bereich unterwegs und da haben wir noch nicht die harte Evidenz.
Da wäre es schön, wenn man einen Test dafür hätte. Das hat man sich in manchen Studien ja auch angeschaut. Da nahm es halt im Laufe des Lebens einfach zu. Von irgendwie 1-2% seneszente Zellen auf 15-20% seneszente Zellen. Das ist schon eine Menge.
Ja.
Aber ja, gibt es halt nichts, was man sich zu Hause, wie man das zu Hause testen könnte. Sei es durch eine Blutabnahme, durch einen Speicheltest und so weiter und so fort. Also da warten wir noch auf den nächsten großen Durchbruch.
Ich hoffe, dass wir bei Molecular dann hoffentlich den ersten Do-it-yourself-Seneszenz-Tests haben hier in Europa. Es gibt ja, glaube ich, schon Ideen, dass man Beta-Galactosidase-Spiegel vielleicht heranziehen kann als Surrogatparameter oder so. Also bitte dann hoffentlich, dass wir hier dann bei Molecular Analytics das auch irgendwann vielleicht dann einmal aufnehmen können, aber das ist halt noch Zukunftsmusik momentan, muss man leider sagen. Ja? Das dauert noch.
Was vielleicht auch eine Idee wäre, ist so seneszente Zellen, die haben ja diesen sekretorischen Phänotypen, diese Proteine oder diese Moleküle, die sie loswerden praktisch und damit andere Zellen anstecken und Anführungszeichen auch seneszent zu werden.
Ja.
Und wenn man sowas zum Beispiel dann auch messen könnte, wenn es jetzt zum Beispiel Proteine wären, dann sehe ich da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass man sowas irgendwann mal machen könnte.
Ja, na, da wäre ich gespannt drauf. Und dann haben wir nämlich sicher ganz schnell das perfekte Protokoll nämlich personalisiert für jeden, weil dann ist auch klar, wenn man so granulär messen kann, kann man auch das Regime perfekt anpassen. Und das ist ja eigentlich das Ziel in der Langlebigkeitsmedizin, dass du ja personalisiert hier den Leuten Regime zur Hand gibst und nicht pauschal. Und Mayo Clinic in allen Ehren, aber es ist ja dann trotzdem ein Pauschalprotokoll und nichts Individualisiertes. Also das wäre natürlich das Beste.
Ganz genau. Der Name ist zwar bekannt, Mayo Clinic kennt man halt einfach. Da wird schon auch viel Forschung dahinter stecken, aber genau, es ist fernab von jeglicher Personalisierung, wo wir eigentlich hinwollen.
Da wollen wir hin, ja.
Zweiter Teil von der Frage von Moritz, die bezieht sich aufs Fasten. Und zwar, wie du zur Fasting-Mimicking-Diet stehst. Da hat ja der Professor Longo, mit dem du, glaube ich, auch für dein Buch mal gesprochen hast, für den ersten Teil, für den zweiten Teil.
Den zweiten Teil tatsächlich, den bei Verjüngung ist möglich, ist er Interviewpartner. Er ist Professor an der USC in Kalifornien, ist aber eigentlich Italiener und hat ganz stark die Fasting-Mimetic-Diet gepusht, hat auch ein Startup in dem Bereich, wo Fasting-Mimetic-Diet-Kits bestellt werden können. Also man kann sich sozusagen wirklich da komplett eindecken mit sowas. Ich glaube, wenn ich mich nicht jetzt täusche, dass man dann so ungefähr knapp unter 500 Kalorien pro Tag fährt mit diesen Longo-Kits. Das ist natürlich wenig. Ja? Also jetzt für einen ausgewachsenen Mann ist 500 Kalorien am Tag zum Beispiel schon, ja, das ist ein knappes Viertel von dem, was er normalerweise konsumiert. Also das ist sicher wenig. Also es ist aber halt eben nicht nichts. Und das Thema vom Longo ist ja Fasting Mimetic, also dem Fasten eine nachahmende Diät. Ja? Das heißt, man hat quasi die Effekte des Fastens und isst aber etwas.
Auch Fasten ohne zu fasten.
Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen was halt. Ja. Und das ist eigentlich das Longo-Prinzip, dass man eigentlich den Körper wieder ein bisschen täuscht. Ne? Man hat alle zellulären Effekte, wie wenn man gar nichts essen würde und isst aber ein bisschen was und muss daher nicht ganz so leiden. Ja. Und natürlich, ja. Es ist natürlich besser oder besser bekömmlich, sage ich jetzt mal, wenn man ein bisschen was zu essen kriegt. Aber auch der Longo gibt einem nicht jetzt wahnsinnig viel. Ja, wie stehen wir dazu, ist die Frage. Ich sage mal so, ich finde 16:8 Fasten hat super Evidenz. Ja. Das ist schon mal per se etwas sehr Einfaches. Da muss man nicht irgendwelche speziellen Fasting-Mimetic-Diet-Kits kaufen oder irgendwelche Dinge einhalten. Das wäre mal Punkt 1, also 16:8 hat meiner Meinung nach immer noch einen großen Stellenwert, funktioniert gut. Wir wissen auch aus den Podcasts, dass es für vielleicht Frauen, die gerade im Kinderwunsch sind, nicht ganz ideal ist, aber ich sage mal ganz im Großen gesprochen funktioniert das natürlich schon ganz gut, ja, um die zelluläre Funktion hier zu boosten, also die Zellkompetenzentgiftung wird hier ordentlich angekurbelt. Aber auch die Fasting Mimetic Diet hat ganz gute Wissenschaft mittlerweile schon unter sich vereint und gesammelt. Da wird geschaut, kann man damit Diabetes besser kontrollieren, kann man damit vielleicht Krebs sogar behandeln. Ich sage mal, bottom line ist, es ist alles noch an der Investigation. Also hier wird noch natürlich weiter geforscht und weiter nachgebohrt. Aber man hat schon manches gesehen, wo es ganz gut wirkt. Ja. Und der Longo hat jetzt gerade zuletzt, hast du vielleicht eh gesehen, auch das neue Buch gemacht, Fasting Cancer heißt, also wo er quasi fast Mimetic Diet pusht für Krebstherapie. Ja. Aber da muss man echt sagen, da ist Vorsicht geboten, weil es ist auch nämlich belegt, dass die Cancer Cells natürlich gerade die sich nicht täuschen lassen und sich sehr, sehr genau natürlich dann in der Umgebung umschauen, wenn sie auch gefastet werden. Die besorgen sich schon ihre Nährstoffe irgendwo, ja. Also,
genau, die Gefahr ist halt, dass es zulasten der gesunden Zellen
ganz
geht.
Ganz genau, das meine ich. Also da muss man echt ein bisschen schauen. Also da haben wir noch einen wissenschaftlichen Weg zu gehen, einen Mountain to climb, würde ich sagen, ja. Ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ja. Also die Evidenz ist hier noch wirklich in der Entstehung. Muss man wirklich jetzt hier mal sagen. Ich glaube, zur Behandlung von Krankheiten definitiv noch sehr wenig konklusiv. Aber jetzt so für die generelle Zellkompetenzsteigerung, Zellfunktionssteigerung, kann man es in Betracht ziehen. Wobei da ist es dann die Frage, warum nicht ein normales Fastenregime zu nehmen. Da ja, kann man sagen, gut, ich halte es nicht aus. Ich brauche meine 498 Longo-Kalorien am Tag. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind, aber halt ein paar, damit ich durchkomme.
Ja, diese 16:8 Fasten, das kostet halt nichts. Darum, das ist eben auch der Punkt. Ich glaube, das ist für viele Leute relativ gut, in den Alltag mit zu integrieren. Am Ende des Tages muss man ja nur eine Mahlzeit auslassen, entweder das Frühstück oder das Abendessen. Wenn man spät frühstückt und früh zu Abend isst, kommt man trotzdem noch auf seine 16 Stunden Fastenzeit. Das ist auf jeden Fall auch was, was gut untersucht ist. Und ja, Studien gibt es aber natürlich auch so Fasting Mimicking Diets. Und wir hatten ja auch in der, beziehungsweise du in dieser Einzelepisode zum Thema Fasten, die gab es ja auch, ist jetzt glaube ich 2 Monate zurück, auch über Mikronährstoffe gesprochen oder Moleküle gesprochen, die dieses Fasten auch so ein bisschen mimicken sollen, also nachahmen sollen. Das war jetzt Spermidin zum Beispiel oder Berberin oder Glucosamin. Mhm. Die werden, wenn dann auch untersucht, eigentlich nicht so als Teil von dieser Fasting Mimicking Diet, aber da gibt es auch Ansätze zu schauen, wie kann das ein Intervallfasten unterstützen. Ich glaube, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Supplement, das nie komplett ersetzen wird, weil wenn man Nahrung aufnimmt, dann kommen die Kalorien halt auch im Körper an. Aber um diese Fastenzeit vielleicht noch zusätzlich zu unterstützen, sicher recht spannend.
Ich glaube vor allem, dass Berberin hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Das war ja, ich sage jetzt mal früher, vielleicht ein bisschen überspitzt von mir, ein bisschen ein Stiefkind der Langlebigkeitsmedizin, wenig nachgefragt, es hat nicht so viel Rolle gespielt, muss man ehrlicherweise sagen, aber jetzt natürlich in der Presse auch wieder, das ist natürlich auch immer spannend, wenn die Presse mal einfach was Wind kriegt, jetzt wird es immer mit Ozempic in einem Satz genannt, also diese neuen Abnehm-Drugs oder Mounjaro, egal. Die haben natürlich Mechanismen, ja, und haben vielleicht auch Nebenwirkungen natürlich, die nicht ganz so toll sind, aber da schaut man sich dann ganz gerne mal so ein Supplement an, was natürlich vermeintlich ein bisschen ähnliche Mechanismus hat. Also es wird hier der Zuckerstoffwechsel reguliert, es wird hier die Insulinsensitivität verbessert. Ja, also das hat natürlich schon Parallelen auch zu einem Diabetes. Diabetes mindernden Effekt, ja, also das Berberin. Ja, und es scheint auch, und das hört man jetzt auch immer wieder, auch gewichtsreduzierend gewissermaßen zu wirken. Wahrscheinlich eben auch über dieses Fasting Mimetic, über die Fasting Mimetic Achse irgendwo positiv in die Zellfunktion einzugreifen. Also ich möchte nur sagen, also Berberin momentan heiße Sache, alles andere als neu, aber irgendwie hat es gerade viel Aufschwung. Ich höre es von meinen Patienten auf jeden Fall deutlich mehr als früher.
Wobei wir ja auch schon in der Fastenfolge, oder war das glaube ich in der Fragenfolge, da kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, auch schon gesagt haben, Berberin ist eigentlich gar nicht so ähnlich zu Ozempic, sondern eher zu Metformin.
Ja.
Rein vom Effekt, den es hat. Also Ozempic und Metformin, beides verschreibungspflichtige Medikamente, nur so am Rande. Aber genau, das wird durch Social Media gepusht. Ich habe enorm viel auf Instagram gesehen, auf TikTok gesehen in diese Richtung. Und deswegen gibt es halt auch diese Aufmerksamkeit.
Ich habe jetzt ein Newsletter bekommen, zum Beispiel gerade die Woche. Headline war wieder Berberin, das neue, also das
Ozempic.
Ja, also von einer anderen Nahrungsergänzungsfirma. Also da muss man schon sagen, das ist halt schon wahnsinnig marktschreierisch.
Das ist reißerisch, ja.
Reißerisch ohne Ende. Aber wenn man sagt Fastenmimetik jetzt mal, ja, als Kategorie, da hat das Berberin schon bewiesenermaßen sich bewährt. Und also Glucosamin, Berberin, die beiden, die sind da ganz starke Player. Spermidin natürlich auch als entgiftungsstärkendes Nahrungsergänzungsmittel, toll. Also du hast ja schon alle 3 gesagt, also das wären unsere Top 3.
Genau. Bringt uns gleich zur nächsten Frage, die handelt nämlich genau von Spermidin.
Mhm.
Und
zwar
war das auch ein YouTube-Kommentar, da hat uns jemand geschrieben, dass er oder sie jetzt seit kurzem 100 Gramm Bio-Sojaflocken isst, die laut Label 41 Gramm Protein haben, was schon mal ein sehr, sehr solider Wert ist. Protein sehr, sehr wichtig, haben wir auch darüber geredet.
Mm.
Und dann noch 19 Gramm Ballaststoffe. Mm. Die sind im Übrigen auch sehr wichtig. Jetzt geht es aber hier konkret um den Spermidingehalt und das sollten so im Bereich von 17 bis 29 Milligramm Spermidin drinstecken in diesen 100 Gramm Sojaflocken. Ist das genug oder gibt es da noch Bedarf, auf eine andere Art und Weise nachzuhelfen?
Also ich finde es schon mal extrem löblich, dass sich dieser Hörer oder diese Hörerin so genau mit der Zusammensetzung da beschäftigt. Und dass natürlich das Spermidin, das wissen wir auch aus den Populationsstudien, wo ja gar kein Spermidin verabreicht worden ist, sondern einfach nur gemessen worden ist, was essen die Leute, was hat das für ein Spermidingehalt und dann diverse Rückschlüsse auf Krankheiten und so weiter in der Population gezogen werden konnten. Also man muss nicht unbedingt das Spermidin verabreichen, um Spermidin-Effekte zu haben. Man kann es natürlich auch sich in so einer Form von Bio-Sojaflocken zum gewissen Maß zuführen. Klar ist, es ist, sage ich mal, auch nicht gefährlich. Ja, also davon kann man mal ausgehen, dass das in Ordnung ist, wenn man das so zu sich nimmt, wie das der Fragensteller hier beschreibt. Und ja, also die neuen Studien gehen auf jeden Fall mit höheren Dosen rein, über 10 Milligramm. Ja, ich würde sagen, das ist ein solider Wert. Das ist eine gute Möglichkeit, Spermidin aufzusättigen im Organismus. Ansonsten, ja, es ist natürlich hier immer die Frage, ist das wirklich drinnen? Ne? Wenn es auch da drauf steht, ich meine, beim Supplement ist es klar, wenn das natürlich im Labor geprüft worden ist, da weiß ich, was ich drin habe. Ja, bei so Flocken gibt es schon die Möglichkeit natürlich der Beeinflussung, Verarbeitung, Herstellung, Anbau bis zur Verpackung kann ja alles Mögliche sich niederschlagen. Aber ja, kurze Antwort ist gut, ja.
Top. Du hast ja diese Studie auch angesprochen, da muss ich jetzt natürlich noch kurz dazu sagen, das war eben diese Bruneck-Studie.
Genau, die meine
die
ich
wurde
ja, die
auch von der Medizinischen Universität Innsbruck durchgeführt, das ist meine Alma Mater. Deswegen, da wird auf jeden Fall auch was in die Richtung gemacht. Sehr schön.
Ja.
Freut mich besonders. Nächste Frage. Auch wieder ein YouTube-Kommentar zur Zuckerfolge. Und eigentlich ist es keine Frage, sondern eher ein Kommentar. Ich habe nochmal nachgehört. Wir haben gar nicht über Galaktose gesprochen in dieser Folge. Trotzdem ist da noch der Kommentar dazu gekommen, dass Galaktose ja gar kein Zuckerersatzstoff ist, sondern ein wirklicher Zucker, ein echter Zucker. Und dem stimmen wir ja auch zu.
Absolut.
Das wollten wir hier einfach nochmal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen, auch wenn es nicht Thema unserer Folge war.
Ja, na, wir haben Galaktose nicht erwähnt. Das ist ein typischer Bestandteil der Milch. Ja. Ich meine, man kann nur einen Satz dazu sagen. Es ist natürlich eine alternative Zuckerquelle und kein Zuckerersatzstoff. Bevor wir jetzt hier das Milchfass nochmal aufreißen, also Milch ist natürlich hochkontrovers diskutiert, also Kuhmilch meine ich damit jetzt, ne? Klassische Milch, die Galaktose ist wahrscheinlich nicht das größte Problem, das die Milch hat, sondern eher mehr diese Sachen wie Hormongehalte und so weiter. Große Mengen an Menschen, die Unverträglichkeiten haben zur Kuhmilch. Also das wird ja immer mehr eigentlich sozusagen propagiert, dass man eigentlich gerade in der Langlebigkeitsmedizin, in also Longevity Lifestyle, also ohne Kuhmilch eigentlich auskommen sollte. Ja. Aber daher ist aus meiner Sicht Galaktose hat wenig Stellenwert für mich als Zuckerersatzstoff oder als alternative Quelle, weil ich sage mal, das ist eigentlich eher in der Ecke von dort, wo man sich vielleicht langsam ein bisschen lösen soll, ne, dass man immer da literweise Milch trinkt, auch wenn es Proteine und Kalzium enthält.
Genau, weil bei einem Zuckerersatzstoff geht es ja am Ende darum, dass man eine Süßungswirkung hat, aber halt nicht die Kalorien von Zucker hat und nicht diese Effekte auf den Blutzuckerspiegel hat. Und die hat man bei Galaktose sehr wohl, weil einerseits süß, zwar nicht so stark wie Glucose, und andererseits ist auch ähnlich kalorienreich wie Glucose. Deswegen weit weg von einem Zuckersatzstoff. Das wollten wir einfach nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, weil es halt als Kommentar auch kam. Dann geht's weiter mit dem Werner. Der hat ein persönliches Anliegen. Der ist 51, hat einen sehr gesunden Lebensstil, ernährt sich mit Mischkost und hat sich jetzt die Frage gestellt, ob es denn Supplements gibt, die für ihn geeignet wären, beziehungsweise was für Blutuntersuchungen er dann auch machen könnte, um das herauszufinden, wo er vielleicht ein Defizit hat. Vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Zuerst über dieses Blutuntersuchungsthema, welche Werte sind denn spannend? Da gibt es ja eine riesengroße Bandbreite. Man kann natürlich auch ein Blutbild machen, was
1.500 Euro kostet,
ganz
so
genau.
Wie ich das gern mache.
Ganz genau. Ganz genau. Das ist immer eine Frage vom persönlichen Budget und wie tief man auch wirklich reinschauen will.
Ganz genau.
Vielleicht können wir da mal über eine kleine Basisabdeckung sprechen und halt dann, was geht noch on top oben rauf.
Ja, also ich würde als erstes einmal fragen, schauen, wären es 51, muss man mal schauen, ob er wirklich eher biologisches Alter auch 51 ist oder ob es da eventuell schon die ersten Abweichungen gibt. Das ist zwar keine Blutuntersuchung in dem Fall, sondern ein Speicheltest, aber man kann auch im Blut Epigenetik bestimmen, dann würde ich mal NAD Plus bestimmen, das machen wir im Blut noch und schauen einmal den Level an. Ja. Und dann geht es weiter in die klassische Labormedizin, weil das sind ja zwei Tests, die von typischen Labors nicht angeboten werden, müsste man ja extra machen, aber dann klassische Labormedizin würde ich mal anfangen, mit natürlich klar großem Blutbild. Da lernen wir schon ein bisschen was über die weißen und die roten Blutkörperchen und so weiter. Aber beim Longevity-Protokoll würde ich dann natürlich nicht dort aufhören, sondern da geht es dann schon weiter. Da geht es rein in die Immunologie. Da schaue ich mir an, ob Silent Inflammation da ist. Dann schauen wir uns an Marker der Lebergesundheit, Marker des natürlich kardiovaskulären Systems, also zum Beispiel Homozystein, Lipoprotein, klein a, das sind dann wichtige Dinge, die ich mir immer anschaue. Und ja, wie du sagst, das ist Open End. Man kann jedes Schwermetall anschauen, man kann jedes Vitamin anschauen, man kann jeden Mineralstoff anschauen, jedes Hormon anschauen. Ja, genau, da geht es dann los. Was sind die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht? Ja, also typischen Vitaminwerte kann man sich jetzt schon einmal anschauen. Also Vitamin D ist natürlich immer spannend, bei den Mineralstoffen Zink ist immer spannend. Ob da irgendwelche Defizite vorliegen, gibt es oft zum Beispiel, findet man oft was. Dann natürlich schon Silent Inflammation wichtig, also die Abklärung der Immunologie ist relevant, sehr hochrelevant. Also wenn da Unordnung zum Beispiel ist in den Subpopulationen, ja, der Leukozyten und so, dann muss man schon einmal auch überlegen, was man dagegen dann machen kann. Zum Beispiel immunstärkende Supplements kann man mal leicht einsteigen mit dem Kurkumin oder so, aber dann halt weiter schauen, was man auch machen muss, damit sich das ein bisschen einpendelt. Ja.
Das Allerwichtigste ist ja, dass man eben diese Blutuntersuchung überhaupt macht. Wir sagen ja immer messen, machen,
genau.
Weil woher soll man wissen, was man braucht, wenn man es gar nicht nachschaut. Mhm. Vor allem diese ganzen Vitamine, die kann man ja relativ bedarfsgerecht dann ersetzen. Und natürlich gibt es auch Supplements oder Moleküle, die man nicht messen kann. Mhm. Wenn wir jetzt an Calcium-Alpha-Ketoglutarat zum Beispiel denken, es gibt halt keinen wirklichen Test auf Alpha-Ketoglutarat. Man weiß halt einfach auf Studien, dass es mit dem Alter irgendwie abnimmt. Bei NAD Plus ist es genauso. Mhm. Das kann man natürlich schon messen. Aber genau, da geht es primär um dieses Messen. Und gehen wir vielleicht den Schritt weiter zu den Supplements. Was wären so Produkte, die er sich mal anschauen könnte? Sage ich jetzt mal, Blutuntersuchung ist gemacht. Unabhängig davon, was sind Supplements, mit denen er sich mal beschäftigen könnte?
Ja, also du hast es gerade richtig gesagt, wir müssen das maßschneidern. Das ist ganz wichtig, also nicht ins Blaue rein, keine Multivitamine oder irgendwelche Rotschussaktionen. Das muss schon auf den Patienten und seinen Befund abgestimmt werden. Das ist das A und O aus meiner Sicht. Was ist spannend? Natürlich die klassischen Mineralstoffe zu ersetzen. Ich nenne das immer die technokratische Langlebigkeitsmedizin, weil das schaue ich im Wert und da weiß ich, der ist niedrig, da muss ich was geben. Das ist jetzt wahnsinnig, es hat eine relativ niedrige Komplexität. Wenn der Vitamin D niedrig ist, muss man den Spiegel aufsättigen. Das ist also relativ unkomplex. Aber dann gibt es schon eher wieder kompliziertere Dinge, wie dieses Balancieren der immunologischen Situation oder eben auch das Geben von diesen klassischen geroprotektiven Substanzen. Ne? Und da ist ein Supplement Cocktail wahrscheinlich relevant, wo wir dann, also vom NMN, da haben wir zumindest den NAD-Plus-Wert, den wir uns anschauen können, aber für Quercetin zum Beispiel gibt es schon wieder nichts. Ja? Da müssen wir schon wieder überlegen, braucht der Patient das aus dem Kontext, was hat er für einen Lifestyle, was hat er denn überhaupt was schildert er für Probleme oder wo möchte er hin, was ist das Ziel? Und da wird dann natürlich dann eher die Sache kapriziöser, komplexer und da kommt die Langlebigkeitsmedizin dann in den Bereich, wo es ein bisschen kunstfertiger wird, ja, für den behandelten Arzt, wo man dann schauen muss, was braucht der Mensch, was will der auch, wo will der hin? Ja, das ist auch immer interessant, was haben die Leute vor mit ihrer Gesundheit, wie geht es nur um Erhaltung, wollen die Sport machen, wollen die Performance steigern etc. Das hat alles dann Einflüsse auf die Verordnungsvielfalt. Ja, und beschäftigen sollte sich am besten mit allem, würde ich sagen. Aber natürlich idealerweise mit einer Anleitung, die ihm schon den Weg weist.
Absolut. Und trotzdem hatten wir ja auch schon mal in der vergangenen Episode angesprochen, gibt es ja so ein paar Moleküle oder Supplements oder Produkte, die man sich trotzdem anschauen kann, wo man halt weiß, dass der Mangel sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Trotzdem soll man es nicht ohne nehmen. Mhm. Aber das Vitamin D hast du eh schon angesprochen.
Zink, klassische Menge.
Zink, Magnesium ist zum Beispiel auch sehr häufig, aber halt auch sehr abhängig vom Lebensstil. Hat man viel Stress, macht man viel Sport? Wie bewegt man sich? Sitzt man den ganzen Tag nur am Schreibtisch? Das spielt da alles mit rein. Und das andere ist dann noch Omega-3, wo man weiß, dass im sehr, sehr hohen Prozentbereich die ganze Bevölkerung einen unzureichenden Omega-3-Index hat, sage ich jetzt mal, also Anteil an allen Fettsäuren. Da kenne ich jetzt auch schon ein paar Ärzte, die sagen, spar dir den Omega-3-Test und nimm Geld her, um dir gleich ein Supplement zu kaufen, weil dein Spiegel wird wahrscheinlich eh zu niedrig sein. Genau, muss man halt dann am Ende besprechen mit dem Arzt, der weiß das am besten, der hat ja dann auch schon einen Grund dafür oder Erfahrung in dem Bereich.
Wie ist es?
Weiter geht's mit der Sandra mit einem Sportbezug. Und zwar hat die Sandra auch deine Folgen zu Bewegung, zu Sport, zu Antioxidantien sich angehört. Und da hast du, glaube ich, mit dem Gerd war das gemeinsam auch mal drüber gesprochen.
Hormesis.
Beim Sport, genau, da muss man aufpassen. Antioxidantien und Sport geht nicht immer ganz gut zusammen, weil auch freie Radikale eine gewisse Berechtigung im Körper haben und man ein gewisses Maß davon ja auch braucht. Und das hat sich die Sandra auch angehört und wollte eben dazu fragen, welchen zeitlichen Abstand muss man denn, wenn man Antioxidantien nimmt, vor allem eben so sekundäre Pflanzenstoffe oder Vitamine in dem Bereich, welchen Abstand muss man da einhalten zum Training, zum körperlichen? Vorher, nachher, gibt es da eine Richtlinie oder ist das eher so Erfahrung?
Also noch kurz mal zur Erinnerung, also die Antioxidantien, die haben ja den schlechtesten Ruf aller Zeiten gehabt, viele Dekaden lang. Also das ist ja das Gift, das Zellgift Nummer 1, hat ja jeder propagiert, da hat es ja alles gegeben, antioxidative Supplements, antioxidative Kosmetik, alles mit Antioxidantien. Ne? Mittlerweile wissen wir, so schlimm sind sie nicht, oxidative Stress ist nicht so schlimm. Das heißt, wir müssen uns nicht in Antioxidantien ertränken, weil die Sache ist eben, dass wir das brauchen. Das heißt, wir brauchen oxidativen Stress, wir brauchen diese Hormesis, diese Mithormesis, wir brauchen das Sparring zwischen unserem Organismus und den oxidativen Radikalen. Und das ist auch wichtig im Sport, weil wenn wir natürlich Sport betreiben, haben wir oxidativen Stress dadurch erzeugt und das wiederum erzeugt aber die Adaption auch unseres Körpers auf den Sport. Das heißt, da werden Dinge wie Vasodilatation, wir haben ja Blutzufuhr, natürlich die muskuläre Stimulation, Muskelwachstum etc. Wir haben da spezielle Signalmoleküle, die dann da anspringen. Die Mitochondrienbiogenese wird mehr und so weiter. Also das hat schon alles auch Sinn. Und wenn wir natürlich mit Antioxidantien reingehen und das alles niederknüppeln, dann wird das natürlich dementsprechend hier nicht vollumfänglich die Funktion zeigen. Ne? Das ist das Problem. Ja, das ist der kleine Reminder, also Antioxidantien super, aber diese oxidative Komponente, die ist wichtig. Es gibt hier nicht wirklich gute Studien, wie die Pause sein muss, aber ich würde einfach zum Beispiel an einem Tag, wo ich wahnsinnig viel Sport mache, dann eben kein hochdosiertes Antioxidant einnehmen, direkt nachher. 2-3 Stunden nachher würde ich nicht machen.
Weil es eben auch, wie du auch gesagt hast, darum geht, dass der oxidative Stress nach dem Sport, vor allem in Bezug auf Sport, der sorgt ja für Anpassungsreaktionen in der Zelle, die man ja auch haben will. Man will ja, dass mehr Mitochondrien kommen. Genau. Man will ja, dass der Muskelstoffwechsel effektiver wird und so weiter und so fort. Das heißt, das ist gewünscht und das will man dann nicht einfach in Antioxidantien ertränken. Das ist, glaube ich, ganz gut gesagt.
Naja, und in der alten Folge haben wir das ja im Detail besprochen, aber noch als letztes Wort, es gibt schon Studien, die zeigen, bei Antioxidantien-Überdosierung hat man einen Überlebensnachteil. Also das ist schon hochrelevant. Also wenn man natürlich das jetzt sich reinzieht ohne Ende, weil man glaubt, das ist der Jungbrunnen, das ist wirklich ungesund tatsächlich. Also nicht nur der Sport funktioniert dann nicht so gut, sondern das ist tatsächlich schädlich.
Hm. Der Dirk hat die 8. Frage gestellt von dieser Folge. Und das ist eine enorm lange Frage. Und da geht es natürlich auch um Antioxidantien. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was uns der Dirk hier an Fragen durchgestellt hat. Und zwar ist der Dirk aktuell 54, kommt aus der Fraktion Kraftsport, hat er geschrieben, weil er eben das schon seit knapp 40 Jahren auch wirklich regelmäßig macht und immer noch macht. Und er merkt, dass ihm diese Belastung in den letzten 10 Jahren nicht mehr so gut tut. Er hat jetzt konkret anaerobe Belastung geschrieben und zwar tut ihm das psychisch nicht gut, das hat er vor allem gemerkt und deswegen hat er die Intensität zurückgefahren. Das mal so ein bisschen zur Randgeschichte, sage ich jetzt mal. Ein paar Infos hat er noch mit reingegeben, du hast dir das ja auch durchgelesen. Was ihn jetzt konkret beschäftigt hat, nur so ein paar Beispiele, dass wir auf die vielleicht auch konkret eingehen können, ist, dass er gehört hat, dass man NMN immer nur parallel mit TMG, also Betain, nehmen sollte. Da geht es um diesen Methylgruppenverbrauch. Auf der anderen Seite hat er dann wieder gehört, nee, aber TMG verschlechtert ja die muskuläre Performance, also wohl doch nicht gemeinsam nehmen. Klassisches Problem, oder? Es gibt enorm viel Info da draußen und auf gewisse Art und Weise muss man schauen, dass man Bullshit von Fakten trennt. Und das darfst du jetzt machen.
Ja, der Dirk hat viel gefragt. Er beschreibt also vor allem gereizte Stimmung, Panikattacken, die entstehen bei ihm, wenn er viel trainiert oder einen harten Trainingstag hat. Das ist natürlich schon auch ein Thema, was viele Kraftsportler schildern. Also das ist, glaube ich, bei den Kraftsportlern immer wieder mal ein Problem. Also die psychische Komponente des Sports, nenne ich es jetzt mal, immer wieder problematisch. Er möchte, glaube ich, da auch vor allem durch seine Longevity-Therapie irgendwo einen positiven Akzent setzen in dem Bereich psychologische Situation. Das finde ich schon mal sehr, sehr löblich, super, dass man sich quasi Gedanken macht, wie kann ich quasi nicht meine körperliche Fitness, sondern auch meine mentale, meine kognitive Fitness irgendwo verbessern. Das finde ich extrem, extrem gut, dass er sich darüber Gedanken macht. Jetzt konkret, ja, das ist natürlich eine klassische Situation, wo normalerweise eine Konsultation notwendig ist. Ne? Wenn ein Mensch solche Dinge sich überlegt, das ist komplex, eine komplexe Fragestellung, braucht man normalerweise eine medizinische Konsultation. Das heißt, normalerweise müsste man den in die Sprechstunde einladen, den Dirk. Ne? Aber jetzt versuchen wir mal, dass wir ihm ein paar Impulse hier geben, trotzdem in dieser Fragerunde. Also die Story mit NMN und TMG, das ist schon ganz gut belegt. Ja. Also das empfiehlt sich schon, das gemeinsam zu nehmen. Mir ist nicht bekannt, dass das eine muskuläre Performance verschlechtert.
Im Gegenteil eigentlich.
Ist mir nicht also bekannt. Hast du das schon mal gehört, oder?
Ich hätte es tatsächlich im Gegenteil gehört, ja. Dass zum Beispiel Kreatin ist ja ein sehr, sehr bekanntes Supplement für vor allem für Kraftsportler, aber auch jetzt im Longevity-Bereich super populär geworden. Da habe ich auch schon gelesen, dass Betain in Kombination mit Kreatin wohl besonders effektiv sein sollte. Das heißt, das wäre mir zumindest neu, dass es die muskuläre Performance gar verschlechtern sollte.
Ist mir unbekannt und okay, ich kenne keine Daten, keine Studien. Ich habe es aber noch nie, auch nicht einmal. Oft gibt es ja so Gerüchte auch, aber selbst das Gerücht ist mir neu. Also ich kenne das nicht. Also da können wir, glaube ich, Entwarnung geben auf Basis unserer Faktenlage. Freie Radikale, das haben wir gerade schon en Detail besprochen. Genau. Gell? Also das ist natürlich schon eine Sache, da würde ich jetzt nicht voll reinfahren mit einem antioxidativen Hammer, wenn ich gerade hier Muskelaufbau etc. betreibe. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie ist die Kapazität, weil da gibt es sogar Bluttests, auch antioxidative Kapazität und solche Dinge. Man kann schon ein bisschen sich hintesten.
Man kann Glutathion messen.
Ja, genau. Also da gibt es schon ein paar auch relativ etablierte Labordiagnostiker, die was man da machen kann. Ja, also würde ich jetzt auf die vorige Antwort großteilig verweisen. Ich würde es nicht direkt nachher jetzt irgendwie niederprügeln, den oxidativen Stress, aber hier ein gutes Regime für einen selber muss man wahrscheinlich irgendwie auch individuell zusammenstellen. Ja.
Also im Verhältnis
kann man nichts Pauschales sagen leider dazu.
Genau, im Verhältnis zum Training muss er dann sicher aufpassen und ansonsten alles immer sehr, leider oder auch Gott sei Dank eine sehr, sehr individuelle Geschichte, wo man halt dann auch mal reinschauen muss in den Körper mit Labor und so weiter und so fort, um rauszufinden, was man da genau braucht. Die nächste Frage war, ja, wenn es jetzt um Antioxidantien geht oder um sekundäre Pflanzenstoffe geht, wo fängt man an, wo hört man auf, was ist das Richtige? Quercetin, Fisetin, Resveratrol.
Genau, er hat so ein paar Dinge aufgelistet.
Berberin und so weiter und so fort.
Er hat ein paar Dinge aufgelistet, die natürlich völlig unterschiedliche Zwecke bewirken. Also wenn ich das verordne, habe ich das ist nicht in meinem Kopf nicht eine Gruppe, die das Gleiche macht, sondern das sind völlig unterschiedliche Zellfunktionen, die ich damit ansteuere. Also wenn ich jetzt sage Quercetin, Fisetin, klar, Senolytikum oder Quercetin hat noch einige andere Funktionen, Fisetin auch, aber ich sage jetzt mal, das sind diese Senolytika-Gruppe irgendwo, Curcumin wiederum eher im Bereich ja Inflammation, Silent Inflammation, Immunologie und so weiter. Also Resveratrol, Glynac, sagt er noch, ja. Also hier muss man ganz klar sagen, da braucht man wirklich die Konsultation, da braucht man natürlich, wie wir vorher erwähnt haben, da braucht man die Diagnostik. Wenn wir dann wissen, was ist die Lage, dann können wir hier Empfehlungen abgeben. Aber hier, es wäre ja jetzt unmöglich zu sagen, Quercetin ist besser als Glynac. In was ist die Frage? Für was? Ja. Also das ist so, da kann man nicht einen Sieger hier küren aus dieser Liste. Weil da muss man ja wissen, was hat man eigentlich als Ziel, ne? Was will man eigentlich machen.
Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, weil alle sekundären Pflanzenstoffe, das waren ja jetzt alle sekundären Pflanzenstoffe, worüber wir jetzt gerade geredet haben, die sind schon entfernt in den allermeisten Fällen auf irgendeine Art und Weise antioxidativ. Also Fänger von freien Radikalen. Das weiß man auch. Aber jeder sekundäre Pflanzenstoff hat nochmal einen speziellen Effekt auf irgendwelche Pfade im Körper. Das heißt, wenn es alles der gleiche wäre, dann würden sie auch gleich heißen. Dann würde man ja keinen separaten Namen dazu brauchen.
So ist es. So
das eine sind Polyphenole, das andere sind Flavonoide und so weiter und so fort. Dann gibt es noch, Berberin zum Beispiel ist wieder eine andere Gruppe. Deswegen da muss man einfach so ein bisschen unterscheiden und es halt bedarfsgerecht einsetzen, je nachdem, wo man halt gerade eine Baustelle hat.
So ist es. Also das ist natürlich für die Individualkonsultation reserviert. Er fragt dann noch Darreichungsformen, liposomal, micellär oder nicht. Ja, naja, also wenn natürlich gezeigt worden ist in Studien, dass etwas in einer bestimmten Darreichungsform vorteilhaft ist, na, dann würde ich sagen, let's go. Dann kann man natürlich auch mal Kurkumin zum Beispiel in einer micellären Form oder so sich mal anschauen. Ja, da gibt es einige Präparate, die, weil Kurkumin ist notorisch schlecht bioverfügbar, wo man dann bessere...
Wenn nicht das, der schlechteste, ja, am schlechtesten bioverfügbare Pflanzenstoff.
Ich glaube, es ist wirklich der absolute Spitzenreiter im negativen Sinne. Also da haben sich schon viele Firmen was überlegt, weil einfach die Situation ist dementsprechend schlecht. Ne? Kurkumin kriegst du kaum in die Zelle. Ja. Also wenn das natürlich gezeigt wurde, solide, ja, also nicht im Marketing gedönt, sondern wirklich gezeigt wurde, dass wir durch Verpackung micellär liposomal einen Benefit haben, dann auf jeden Fall den Nutzen.
Das Problem ist ja auch, wenn man diese ultra schlecht bioverfügbaren sekundären Pflanzenstoffe einnimmt in einer sehr, sehr hohen Dosis, weil man halt will, dass ein bisschen was in den Zellen noch ankommt, das ist ja dann auch nicht mehr gesund. Ja. Auf Dauer. Also da muss man dann ja schon auch aufpassen, wenn man sich mehrere 1000 Milligramm von irgendwas reinzieht, über Tage, Wochen, Monate hinweg, das ist halt dann auch, kann auch toxisch sein. Also da muss man auch aufpassen.
Und der Magen-Darm-Trakt wird leiden. Es hat ja immer früher, haben sie ja mal das Kurkumin mit dem Pfefferextrakt kombiniert. Das ist zum Beispiel auch was in höherer Dosis, was wirklich auch Probleme gemacht hat, ja. Wie gesagt, jetzt gibt es andere Verpackungsformen schon von Kurkumin.
Genau, man kombiniert zwar immer noch häufig mit diesem schwarzen Pfeffer, mit dem Piperin vom schwarzen Pfeffer eigentlich, aber man hat dann halt auch noch diese liposomalen oder micellaren Formulierungen gefunden. Ich glaube, das passt ganz gut für die Antwort zum Dirk. Ich hoffe, wir haben ein paar Infos in die richtige Richtung gegeben.
Ja, ich glaube, wir haben ein paar Stimuli gesetzt, oder? Und wie gesagt, der Dirk wird sicher verstehen, dass komplexe Szenarien, ja.
Also die individuell.
Die müsste man dann individualisiert in der Konsultation dann klären. Ja. Mit Datenlage von Tests.
Genau. Frage 9. YouTube-Kommentar. Es geht darum, wie sich Menschen bewegen können, beziehungsweise hast du Tipps für Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen wenig bewegen können? Egal, ob das jetzt irgendwie eine Krankheit ist oder beruflich bedingt und so weiter und so fort. Wie sollen das diese Leute am besten machen?
Also wenn es nicht krankheitsbedingt ist, sondern wenn man einfach im Büro halt irgendwie festgekettet ist, also da empfiehlt sich zum Beispiel ein Laufband unter seinen Schreibtisch zu packen. Ich weiß, dass die Molekular-Büros alle mit solchen Laufbändern ausgestattet sind und das ist zum Beispiel mal wirklich eine sehr smarte Idee, weil da kann man stationär seinem Office nachgehen, sein Office erledigen und kann trotzdem eine Bewegungskomponente dabei. Überhaupt einmal aufzustehen zwischendurch, wenn man irgendwie länger gesessen ist oder auch beim ich gehe immer beim Telefonieren. Mache ich gern. Ist ein Automatismus irgendwie. Also wenn ich telefoniere, ich sitze nicht dabei, sondern ich stehe meistens auf und wenn ich auch in einem kleinen Raum bin, gehe ich halt im kleinen Raum im Kreis. Und während dem Telefonieren. Das sind so Sachen, das ist simpel, aber funktioniert eigentlich sehr gut.
Ja, die Kunst ist einfach irgendwie Bewegung mehr in den Alltag zu integrieren und das Ganze zur Routine zu machen. Man hört ja immer, man soll nicht mit dem Lift fahren, sondern die Treppen stattdessen gehen. Ja. Man kann sich beim Telefonieren, wie du sagst, immer bewegen. Da gibt es, glaube ich, super viele Kleinigkeiten. Und wenn man sich wirklich krankheitsbedingt nicht bewegen kann, je nachdem, welche Krankheit, man kann immer schwimmen gehen oder Aquagymnastik machen oder man versucht zumindest mit passiver Bewegung, dass man zu einem Physiotherapeuten geht, zu einem Masseur geht, der da auch so ein bisschen Bewegung
reinbringen
kann.
Das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn man natürlich irgendwie Probleme hat im Bewegungsapparat oder Schmerzen auch hat, dass man dann natürlich nicht die 10.000 Schritte hinkriegt. Das ist leider irgendwie klar, ja. Aber es gibt immer wieder Ideen, wie du gerade sagst, also die Schwerelosigkeit des Wassers kann helfen oder irgendwas, ja, andere Maßnahmen. Da gibt es natürlich schon ein bisschen Möglichkeiten. Aber da hat man natürlich schon ein bisschen ein Bewegungsthema. Da kann man vielleicht bei der Ernährung dann besser Akzente setzen. Wenn man jetzt bewegungsmäßig keine Optionen oder wenig Optionen hat, kann man sich vielleicht dann im Bereich Ernährung oder Mindset auch, weil Mindset geht immer.
Das ist sehr wichtig.
Das hat eine extrem hohe Relevanz für die Langlebigkeit.
Ja. Passt gut, dann lassen wir es für die Frage oder für den Kommentar, sage ich jetzt mal, auch gut sein. Und das bringt uns schon zur vorletzten Frage. Das war auch ein YouTube-Kommentar. Und zwar haben wir ja mal über Cholesterin geredet und dass man früher, mittlerweile ist das ja nicht mehr ganz so populär, würde ich sagen, weil es ja viele Medikamente in die Richtung gibt, da hat man versucht, mit Niacin Cholesterin zu senken. Was hat man denn dafür Niacin verwendet? Weil häufiges Problem von Niacin ist Flush, für jemanden, der nicht weiß, was eine Flasche ist, da wird dir heiß, da bekommst du einen roten Kopf, da spürt man diese aufsteigende Wärme, sage ich jetzt mal. Das heißt, sehr unangenehm.
Schaut auch komisch aus, ja. Krebsrot im Gesicht.
Ist wie bei einer Allergie.
Ist nicht ideal, ist nicht ideal. Ja, das ist Niacin, Vitamin B3, löst es aus bei vielen Menschen, vor allem in der höheren Dosierung, die man auch ein bisschen braucht. Natürlich, die braucht man für die Cholesterinsenkung oder für die, man muss ja eigentlich sagen, für die Adaptierung oder Verbesserung des, der Fett, der Blutfette, weil es ist ja nicht nur Cholesterin senkend, es ist ja auch HDL erhöhend.
Genau,
ja.
Das war tatsächlich der Haupteffekt, weil eine Haupteffekt. Senkung von den Triglyceriden und eine Erhöhung vom HDL und nicht zwangsläufig eine Senkung vom LDL, was ja so häufig das Ziel hinter solchen Therapien ist.
Moderat aber. Also das Niacin, das Vitamin B3 hat einen moderaten Effekt und wird in Einzelfällen natürlich dann angewendet, wenn die Menschen sich entweder weigern, andere Medikamente hier zu nehmen, wenn aber Blutfette nicht in Ordnung sind oder wenn sozusagen auch Unverträglichkeiten vielleicht da sind mit den anderen Medikationen, also ein bisschen eine Reservesache oder eine Add-on-Sache. Ja. Was hier verwendet wurde früher, ganz klar, war sicher das Flasch. Niacin, mittlerweile gibt es ja auch flaschfreies Niacin, was ein bisschen anders in der chemischen Zusammensetzung ist. Ja, damit ich es richtig sage, ja, also die Zusammensetzung ein bisschen anders. Und dann ist es ohne Flasch. Aber ich würde sagen, Niacin ist ein Add-on-Backup für die Blutfette, hat da noch irgendwo Bedeutung. Aber wenn man wirklich ein Blutfettproblem hat, dann muss man es wahrscheinlich doch einmal einem einer pharmakologischen Intervention sich mal anschauen. So Statine haben immer schlechten Ruf, ja Wahnsinn. Aber ich muss sagen, es gibt nicht viel Konkurrenz zum Statin, wenn man nämlich ein bisschen weiterdenkt, außerhalb des Senkens des Cholesterins, sondern auch ein bisschen reingeht in die Sachen wie Verbesserung der Gefäßelastizität und so. Da hat es auch durchaus schöne Nebenwirkungen, muss man ehrlicherweise sagen. Also so ganz so böse, wie alle immer sagen, finde ich das Statin eigentlich nicht. Ja.
Ja, ich meine, da gibt es noch die PCSK9-Hemmer, oder? Die sind halt sehr neu, sehr teuer.
Ja.
Und werden halt eigentlich vor allem eingesetzt bei Leuten, die halt Statine nicht vertragen als Backup-Lösung. Aber Backup, First Line immer noch Statine. Haben wir ja aber auch schon eine Menge drüber geredet.
Und Lipoprotein A ist natürlich auch hier völlig unberührt. Ja, und da kann man natürlich auch sagen, da muss man dann auch noch mehr gesondert schauen.
Genau, da ist momentan, glaube ich, auch was kurz vor der Zulassung, ich glaube, das heißt Pelacarsen.
Ja. Wichtig.
Soll dann Lipoprotein A-Senker sein? Hat es noch nie gegeben?
Hat es noch nie gegeben.
Studien schauen ganz gut aus. Schauen
da sind wir gespannt, was rauskommt. Da bin ich auch echt selber persönlich gespannt drauf. Ja. Ich habe jetzt kein Lipoprotein A-Problem, aber ich habe Patienten, die das haben. Und es ist wirklich kaum möglich, dass man das runterkriegt. Mit nichts. Also weder mit Niacin noch mit sonst irgendwas.
Und es ist doch nicht selten.
Es ist nicht so selten. Ich habe einige Fälle gesehen und in meinem Patientenkohorte sind sie, ja, das ist schwierig, weil da weiß man schon, das ist eine Zeitbombe natürlich. Ne? Da freuen wir uns, dass da mal was kommt.
Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage schon. Und die kommt von der lieben Birte, die uns ja auch schon einige Fragen immer mal wieder zugeschickt hat. Dieses Mal geht es um Kollagen. Und zwar darum, dass hauptsächlich wird ja dieses tierische Kollagen verkauft. Und mittlerweile sind aber vegane Optionen immer populärer. Also es ist nicht nur bei Burger Patty Sauce, sondern auch beim Kollagen. Und die Birte hat jetzt interessiert, sind diese veganen Kollagenoptionen, sind die nicht nur teurer, sondern auch besser oder zumindest gleich gut für Leute, die jetzt wirklich sagen, ich lebe vegetarisch, ich lebe vegan, ich möchte dieses tierische Kollagen nicht nehmen. Was sagst du dazu?
Ja, es ist nicht nur beim Nahrungsergänzungsthemenkomplex ja immer wieder ganz vorn dabei, sondern auch in der Kosmetik. Immer Kollagen wird immer gern verwendet, auch in all möglichen Hautpflegeprodukten. Es gibt de facto nur tierische Quelle, ja, bisher. Und das ist für die Veganer natürlich, oder auch Vegetarier, ist das ein Riesenthema, ja. Und da begrüßt man natürlich Alternativen. Ich muss sagen, ich habe mir das ein bisschen genauer angeschaut, weil mich das auch wirklich interessiert hat, ob das jetzt wirklich gleichwertig ist. Ich habe momentan den Eindruck, dass wir in der Wissenschaft ganz gute Ideen haben, wo wir über Mikroorganismen, die natürlich dementsprechend genmanipuliert sind, dann Kollagensynthese erzeugen können, wo wir dann keine Tiere brauchen als Quelle. Also das scheint wirklich recht gut zu funktionieren. Das ist aber noch nicht marktreif komplett. Das ist mal schon relativ weit, habe ich den Eindruck, aber das ist noch nicht ganz marktreif. Das ist aber was wirklich eine tolle Alternative, weil das ist halt 1:1. Ne? Das ist halt dann wirklich gleich. Das, was momentan hier an dem fermentierten Kollagen da ist, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich komplett vergleichbar ist, weil die Struktur ist halt nicht gleich. Das ist einfach nicht dasselbe. Und da ist halt die Frage, wenn du das dann aufnimmst im Organismus, ob das dann halt die gleichen Effekte hat, obwohl man muss halt auch sagen, wenn man Kollagen zu sich nimmt, wird es eher mal aufgebrochen im Darm. Das ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, wenn man die richtigen Komponenten jetzt hätte, dann ist wahrscheinlich auch ähnlich, was dann in der Zelle ankommen müsste, weil das Kollagen wird ja auch in die Bestandteile geteilt. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, also da fehlen mir noch ein bisschen der wissenschaftliche Unterbau hier, ob das wirklich, nämlich zellulär in der Verstoffwechselung und so weiter, ob das wirklich gleich ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt Veganer, Vegetarier wäre, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. So weit würde ich jetzt schon gehen. Also klar, das würde ich schon probieren.
Genau, der Hintergrund oder der Hintergedanke bei tierischen Produkten ist halt immer, dass sie den menschlichen Strukturen oder das tierische Kollagen ist dem menschlichen Kollagen einfach super ähnlich. Da hat man diese Bioidentität und deswegen versucht man das auch oder ist das auch so populär geworden, weil man halt weiß, die Bioverfügbarkeit ist da. Das funktioniert ganz gut, aber wie du sagst, vegane Kollagenalternativen haben auf jeden Fall eine Berechtigung und da wird sich, glaube ich, ja, in ein paar Monaten und Jahren auch sehr viel tun, dass man da dann eine sehr, sehr solide Alternative auch am Markt hat.
Ich glaube, dass ja die Kollagenbooster sehr, sehr wichtig sind, weil wenn wir alle Bestandteile, die wir brauchen, dem Organismus zuführen, dann kann er sich ja selber sehr, sehr schön super gutes Kollagen synthetisieren und das ist natürlich das allerbeste Kollagen, das wir uns selber machen. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt hier Eiweiß, Vitamin C, Zink und so weiter zuführen in ausreichender Menge, dann ist das auch eine tolle Maßnahme. Also das vielleicht auch noch dazu gesagt. Man muss nicht der Kollagen konsumieren, um Kollagen zu bekommen. Man kann auch die Vorstufen konsumieren.
Ähnliches Prinzip, Kleineck und Glutathion. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für heute mit wirklich 11 Fragen relativ eingehend durchbesprochen. Wenn es Fragen gibt, wie immer melden unter podcast@beyondlifespan.de. Sonst einfach kommentieren, YouTube kommentieren, Spotify kommentieren, Apple Podcast kommentieren, ist überall möglich. Wir schauen uns das in einer nächsten Fragenfolge auf jeden Fall wieder im Detail an. Ich freue mich schon drauf.
Ja.
Ansonsten,
ich freue mich auch.
Ja, lieber Dominik, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao daheim.
Ciao.